Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Häuser wieder aufbauen, kaputte Gas- und Stromleitungen reparieren, Straßen und Bahnstrecken freiräumen. Darum hat sich fast alles gedreht nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Aber eine Frage ist auch, wie man mit Bauvorhaben verfährt, die es schon lange vor dem Extremhochwasser gab. Flächen versiegeln in einem starkregenbedrohten Gebiet? Anke Petermann hat gefragt, was man in dem Bereich aus der Megaflut gelernt hat oder auch nicht.
Mein ganzes Archiv ist weg.
Zerstörte Häuser, zerwühlte Uferlandschaften, Trauernde und Helfende. In unzähligen Fotos hat Hans-Jürgen Vollrath die Nachwehen der Flutkatastrophe festgehalten. Dabei ist er selbst betroffen, wie er am Rande eines Termins im schwer verwüsteten Altenahr erzählt. Im Hintergrund rattern schwere Baufahrzeuge durchs Tal. Bis das Hochwasser anrollte, lebte das Ehepaar Vollrath im Eichenweg von Bad Neuenahr. In einer Holzhaussiedlung der 1980er Jahre mit baumbestandenem grünen Innenhof, in dem sich die neuen Eigentümerfamilien oft trafen. Paradiesisch, sagt der Fotograf.
Unmittelbar an der Ahr, da kommt ein kleiner Garten, dann kommt der Radweg, dann kommt die Ahr. Also näher kann man eigentlich bei uns nicht wohnen an der Ahr.
Doch jetzt ist das Paradies zerstört. Niemand kann hier vorerst wohnen. In das ufernahe Haus, von dem nur noch das Balkengerüst steht, will Vollraths Frau um keinen Preis zurückziehen. Nicht einmal ein Jahr vor der Flutkatastrophe hatten sich neben der Holzhaussiedlung Eichenweg Vertreter der Renom-Projektgruppe Bonn, eines Immobilieninvestors, mit dem Bürgermeister von Bad Neuenahr Ahrweiler zum symbolischen Spatenstich getroffen. Ein Vorzeigeprojekt in Sachen klimaneutrales Wohnen, so beschrieb Guido Orten von der CDU das geplante Quartier Piusgärten mit begrünten Dachflächen und Anschluss ans lokale Fernwärmenetz. Als im Sommer die Sturzflut kam, standen von dem Projekt zwei Mehrfamilienhaus-Rohbauten mit Tiefgarage. Jetzt schwer beschädigt, Zukunft ungewiss. Vorher war da, so erzählt die ebenfalls flutbetroffene ehemalige Nachbarin von Familie Vollrath,
Wald. Das war Wald.
Das Pius-Wäldchen, meint Anne Behrens. Die Bäume wurden für das Baugebiet gefällt.
Und dahinter ist eine große Wiese gewesen und das hat man alles hier gerodet.
Nach der Extremflut von 1804 und dem etwas weniger dramatischen Hochwasser von 1910 war die Kurstadt dynamisch gewachsen und engte den einst weit verzweigten Flusslauf immer weiter ein.
Im Prinzip liegt also jetzt der Ort Bad Neuenahr ungefähr seit 1910 eher im Bett der Ahr als an der Ahr. Das ist also ein sehr großes Problem.
Konstatiert Wolfgang Büchs. Der Biologieprofessor lehrt an der Uni Hildesheim und hat in seiner Bonner Zeit zur Flora, Fauna und Landschaft des Ahrtals geforscht. Seit der Flutkatastrophe ist er wieder häufig dort und sagt zum Hochwasserrisiko in der bebauten Flussniederung von Bad Neuenahr.
Im Prinzip kann man das nur hinbekommen, indem man solche Areale wie die Piusgärten erhält als Grünflächen und als Retentionsfläche.
Also Rückhalteflächen für künftige Hochwasser. Doch solche Freiflächen gingen und gehen zunehmend verloren. Unzählige Bauten kamen im Ahrtal dazu.
Und jetzt steht die Fläche der Gebäude dem Wasser im Weg. Damit ist die sogenannte durchströmte Fläche in dem Talboden kleiner geworden und die gleiche Wassermenge staut sich höher auf.
Sagt Jürgen Herget über die Extremflut des vergangenen Sommers. Der Bonner Geographieprofessor forscht zu den historischen Hochwassern an der Ahr. Er hat errechnet, dass der Wasserabfluss bei den Fluten von 1804 und 2021 vergleichbar stark war. Aber der Pegelstand des Wassers war diesmal wegen der inzwischen wesentlich dichteren Bebauung weitaus höher, aufgrund des Verdrängungseffekts. Zurück zum Eichenweg und den angrenzenden Piusgärten in Bad Neuenahr. In der verwüsteten Holzhaussiedlung der 1980er Jahre haben Schreiner die kaputten Fassadenbretter entfernt. Das angrenzende, halbfertige Neubaugebiet scheint zu ruhen. Doch neben den beiden Mehrfamilienhäusern im Rohbauzustand steht ein Kastenwagen mit der Aufschrift Abdichtungen und Bedachungen. Der Investor Renum will den beschädigten Komplex mit den 8 Eigentumswohnungen reparieren und weiterbauen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Der Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot im Überschwemmungsgebiet liege der Genehmigungsbehörde vor, bestätigt am Telefon Joachim Gerke, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft der SGD Nord. Bewilligt sei dieser Antrag aber noch nicht. Möglicherweise, mutmaßt Gerke, sei ein sofortiger Baustopp für das Unternehmen teurer, als die Rohbauten fertigzustellen. Anwohnerin Anne Behrens deutet auf die Grünfläche vor den überschwemmten Rohbauten.
Geplant ist ja auch, dass man hier vorne ein Familienhäuser bauen soll.
6 davon in einer Reihe, mit Flussblick. Paradiesisch hätte man das vor dem Mega-Hochwasser anno 2021 genannt. Doch danach hat die zuständige Behörde SGD Nord das vermeintliche Paradies im neu kartierten Überschwemmungsgebiet als besondere Gefahrenzone gelb schraffiert. Heißt, absolutes Bauverbot. Ohne Ausnahme. Weil vor der Flutkatastrophe eine rechtskräftige Baugenehmigung vorlag, scheinen der Investor und die Stadt Bad 9a eine Ausnahme aber immer noch für möglich zu halten. Auf Anfrage schreibt die Pressestelle der Stadt:
Da sich die geplanten Einfamilienhäuser im besonderen Gefährdungsbereich des Überschwemmungsgebietes befinden, ist hier eine mögliche Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord mit erhöhten Aufwendungen verbunden. Derzeit können noch keine Aussagen zum weiteren Vorgehen getroffen werden.
Auf dem Gelände des unsicheren Bauvorhabens Piusgärten deutet Willi Smits, Nachbar der Familien Behrens und Vollrath und ebenfalls schwer flutgeschädigt, auf das andere, das rechte Flussufer.
Gegenüber soll ja noch ein großer Komplex gebaut werden, der ist im Baugenehmigungsverfahren.
Ein weiteres Projekt mit unsicherem Ausgang und vom Namen her zum Verwechseln ähnlich. Wohnpark St. Pius.
Ob man das dann noch machen soll, ob das noch sinnvoll ist, das da noch enger zu machen, das sollte man sich wirklich fragen.
Willi Smits klingt nicht begeistert. Für den Hochwasserschutz werde zu wenig getan, findet er, stattdessen zu viel Fläche versiegelt. Den Bebauungsplan für den sogenannten Wohnpark, das größte Mietwohnungsprojekt seit Jahrzehnten, hatte der Stadtrat von Bad 9a Ahrweiler am 8. Juli beschlossen, eine Woche vor der Flutkatastrophe. Und zwar, so unterstreicht Ulrich Stieber, Ortsvorsteher des Stadtteils Bachem,
einstimmig.
Das Vorhaben mit 11 Mehrfamilienhäusern und 130 Mietwohnungen bejubelten damals alle Stadtverordneten von der Linken bis zur AfD. Denn der Investor, die Basler Lebensversicherung AG, will mit staatlicher Förderung auch Geringverdienern Wohnraum bieten. Kita, Tagespflege für Demenzkranke, Carsharing und Dachgrün sollen den Baukomplex zum ökosozialen Modellprojekt machen. Der Schutz von Starkregen sei berücksichtigt, befand die CDU damals mit Blick auf die Baufläche 100 Meter von der A entfernt. Nur ein paar Tage später wurden das gesamte Baugelände und die zum Fluss hin vorgelagerten Schulen überschwemmt. Durch den Bauzaun an der Schulbushaltestelle blickt Ulrich Stieber auf einen zusammengefalteten gelben Kran. Einziges und vielleicht letztes Zeugnis der geplanten Baustelle an der Erich-Kästner-Schule. Bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum wünscht sich der CDU-Mann nach wie vor für seinen Stadtteil. Er kennt einen Rollstuhlfahrer, der sich schon auf seine Wohnung an der St. Piusstraße freut.
Die Argumente gelten heute immer noch, obwohl ich sicher bin, dass auch angepasst wird dieser Flutkatastrophe, dass dann auch Veränderungen eingebaut werden in dieses Projekt.
Das Problem? Das Projekt liegt jetzt im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der A. Das musste das Land Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe neu berechnen und kartieren. Die blauen Linien in den Karten signalisieren, so weit würde sich ein Hochwasser einmal in 100 Jahren ausdehnen. Die Extremflut von 2021 ging in diese Berechnung ein. In diesem Überschwemmungsgebiet ist das Bauen aufgrund des Hochwasserrisikos verboten, bis auf begründete Ausnahmen. Der Antrag für den ersten Bauabschnitt sei unlängst bei der Kreisverwaltung eingereicht worden, sagt am Telefon Thomas Klein, Sprecher der Basler Lebensversicherung AG. Doch der dazugehörige Antrag auf eine Ausnahme liegt der SGD Nord noch nicht vor. Die Genehmigungsbehörde fordert weitere Details. Im Hochwasserfall dürfen die 11 neuen Gebäude den Wasserabfluss und den Wasserstand nicht nachteilig verändern. Der Verlust von Hochwasserrückhaltefläche muss an Ort und Stelle ausgeglichen werden. Dem Laien mag es unmöglich erscheinen, die Auflagen zum Nachbarschaftsschutz zu erfüllen. Doch der Sprecher des Investors ist zuversichtlich, dass sich die Tiefgaragen als Rückhalteflächen bauen lassen. Und Ortsvorsteher Stieber mit ihm.
Es soll ja so geplant werden, dass ca. 1,50 Meter der Tiefgaragen aus der Erde herausragen noch. Also ist schon eine Retentionsfläche insgesamt darstellend.
Doch ab einem bestimmten Pegelstand müssten laut SGD Nord alle Autos aus den Tiefgaragen entfernt und hochwassersicher abgestellt werden. Wird für die Evakuierung mit einem speziell dafür Verantwortlichen kein schlüssiges Konzept vorgelegt, hat das Projekt keine Chance, bewilligt zu werden. Weitere gesetzliche Vorgaben gibt es zum Eigenschutz. Das Erdgeschoss muss gegen ein 100-jährliches Hochwasser gesichert, darf aber nicht abgeriegelt sein. Im Notfall darf das Wasser nicht in das Gebäude eindringen. Aber Flucht- und Notarztzugang müssen möglich sein. Das alles klingt kaum machbar. Doch den Sprecher des Investors schreckt das nicht. Treppenhäuser und Aufzüge seien hochwasserfest geplant, sagt Thomas Klein von der Basler Lebensversicherung AG. Auf die Frage, ob ihm wohl bei diesem Bauvorhaben sei, antwortet er mit einem entschiedenen Ja. Der Ortsvorsteher von Bachem vertraut auf den Investor.
Ein Unternehmen, das nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeitet, wie die Basler Versicherung, die jetzt ja hinter dem Ganzen steht, wenn nicht aus ihrer Warte alles dafür spricht, dass dieses Projekt durchsetzungsmöglich wäre, würden sie die Finger davon lassen und würden auch keine Menschenleben gefährden wollen.
Geben die Genehmigungsbehörden grünes Licht, dann freut sich Ulrich Stieber auf das Projekt mit Bäckerei und Begegnungsräumen. Er hält kurz inne, denkt an die Katastrophe vor einem halben Jahr. 69 der 134 Toten stammten aus Bad Neuenahr.
Wir haben hier zwei Todesfälle in diesem kleinen Ort und das sind zwei Menschen zu viel, die zu Tode gekommen sind. Und das muss auch für die Zukunft ein Signal sein.
Doch Neubauten in der Flussaue, welches Signal gäben die? Die Pressestelle der Kreisstadt korrigiert die Fragestellung.
Von einem Bauen in einer Flussaue kann bei diesem Projekt nicht die Rede sein.
Nun ja. Ein Großteil der Wiesen- und Auwälder ist hier aus der Flussniederung verschwunden, als in den 1970er Jahren die großen Schulzentren am Fluss gebaut wurden. Dennoch bleibt das Gelände das Überflutungsgebiet der Ahr, jetzt auch amtlich kartiert, aber als Aue nicht mehr erkennbar und nicht mehr so genannt. Auch das gehört wohl zu dem gesellschaftlichen Syndrom, das Wissenschaftler Hochwasserdemenz nennen. Doch zurück zur Frage an die Stadt Bad Neuenahr. Warum trotz Flutkatastrophe und Hochwassergefahr neue Häuser nur 100 Meter vom Ahrufer entfernt? Die Pressestelle schreibt:
Menschen müssen die Möglichkeit haben, in den flussnahen Bereichen zu leben. Ansonsten haben unser Tal und auch die Tourismusregion Ahr mittelfristig keine Zukunft. Eine sinnvolle und gefahrenbewusste Bebauung anhand von Hochwasserschutzkonzepten muss unser gemeinsames Ziel sein.
Maßnahmen, die ein Anschwellen des Flusses dieser Dimension gezielt abfangen können, wünscht sich die Stadt. Ohne das explizit zu fordern, richtet sie diesen Wunsch vor allem an die Gemeinden, die an der mittleren und oberen Ahr liegen, also Richtung Quelle im Südwesten. Sie sollen dem Fluss mehr Überflutungsraum geben, sodass Bad Neuenahr besser vor reißenden Hochwassern geschützt ist. Doch genau das Gegenteil passiert derzeit. Auch lange nach dem ersten Aufräumchaos läuft zwischen Dernau an der mittleren und Müsch an der oberen Ahr noch einiges schief, bemängeln die Naturschutzorganisationen NABU und BUND. Im Zuge der Extremflut waren an der Ahr neue Flussarme und Kiesbänke entstanden. Doch die würden jetzt wieder zusammengeschoben und die Ufer trapezförmig befestigt. Solche Trapezufer seien unter Hochwasser- und Artenschutzaspekten kontraproduktiv.
Durch die Einengung des Flusses schaffe ich natürlich auch wieder diesen berühmten Düseneffekt,
bemängelt der Biologe und Ahrtal-Kenner Wolfgang Büchs.
Ich muss also versuchen, sozusagen dem Fluss, wo auch immer es möglich ist, den Raum zu geben, den er sich in solchen Fällen eines Hochwassers nimmt. Das ist insbesondere zwischen den Ortschaften der Fall. Das ist die Philosophie auch der Retention.
Nämlich Flächen, die Wasser aufnehmen und speichern, zu bewahren oder zurückzugewinnen. Die seit 8 Jahren existierende Hochwasserpartnerschaft des Kreises Ahrweiler mit den Anrainergemeinden und dem Land Rheinland-Pfalz sollte das forcieren. Doch bis zur Flutkatastrophe passierte wenig und seither trafen sich die Akteure erst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wolfgang Büchs wünscht sich mehr Dynamik und Transparenz, zudem eine deutlichere Ansage seitens des Landes. Die SGD Nord verweist dagegen auf die Rechte von Eigentümern hochwasserverwüsteter Flächen. Ihre Aufgabe sieht die Koblenzer Wasserbehörde eher in der Moderation, in der Überzeugungsarbeit. Biologieprofessor Büchs bleibt aber dabei. Planierte Ufer und zu enge Flussabschnitte sind nicht hinzunehmen.
Man wird wahrscheinlich bestimmte Dinge, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, wieder rückbauen und anders gestalten. Also wir werden die Dinge zum Teil zweimal bezahlen.
Wirklich nichts gelernt aus der Flut und den dadurch verursachten Schäden. Die Flächenversiegelung im Ahrtal geht weiter.